Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makromedia-Podcasts. Heute mal wieder mit der Michelle. Hi.
Hi, hi.
Und natürlich mit mir, mit dem Julian. Und ja, auch wieder mal hier eine Folge per Teams. Das heißt, wieder mal hier per Video zugeschaltet. Das heißt, können uns leider eben nicht zu dritt treffen. Wieder mal mit unserem Interview-Gast. Der ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, jetzt hier gerade in Stuttgart. Kann er sein?
Absolut richtig. Gut recherchiert. Mitte. Gut recherchiert. Stuttgart-Mitte.
Stuttgart-Mitte sogar, perfekt. Denn bei uns ist heute zu Gast der liebe Professor Dr. Johannes Heil. Hallo.
Hi, servus, freut mich.
Ja, wir wollen natürlich auch mit Ihnen sprechen. Haben wir auch schon lange, lange drauf gewartet, dass es endlich geklappt mit dem Interview. Wir müssen das hier jetzt leider per Teams führen, aber besser als nichts. Herr Heil, können Sie sich mal vielleicht kurz vorstellen, was denn so Ihre Funktion an der Makromedia ist?
Ja, also ich bin ein riesen Podcast-Fan und deswegen mache ich hier auch gerne mit. Ich höre ziemlich viel Podcasts und erst neuerdings scheint das von Clubhouse abgelöst zu werden. Aber das ist ja gar nicht die Antwort auf die Frage, die Sie mir gestellt haben. Also Sie wollen wissen, was ich mache. Ich bin Studiendekan und Professor für Sportmanagement. Also das eine ist eine Zusatzfunktion, diese Studiendekan-Funktion. Das heißt, ich vertrete am Stuttgarter Campus das Präsidium und die Vizepräsidentin für Lehre und Professorenentwicklung, die Ute Masur. Die vertrete ich in Stuttgart und sorge dafür, dass in Stuttgart sozusagen die Lehre Lehrqualität gut ist und sehr gut und dass sie gewährleistet ist. Und ansonsten bin ich einfach Professor für Sportmanagement und in diesem Zweiklang versuche ich die Hochschule hier mit voranzutreiben.
Gibt es da so einen speziellen Bereich, den Sie sehr interessant finden im Sportmanagement oder generell an der Makromedia, was Sie unterrichten?
Ja, zum Glück alles. Wir haben ja hier die Chance, dass wir uns auch gegenseitig sozusagen die Fächer etwas zuordnen können. Das heißt, es gibt Dinge, die ich nicht so spannend finde oder gar nicht beherrschen würde. Also Kosten- und Leistungsrechnung oder wie das Fach heißt, sehen Sie, da stoppt schon. Da bin ich froh, wenn der Kelch an mir vorübergeht, aber wenn ich Kommunikationstheorien höre, dann werde ich natürlich schon ein bisschen kribbelig, weil das ist als gelernter und studierter Rhetoriker freut mich das natürlich immer sehr, wenn ich wieder zu kommunikationswissenschaftlichen Themen zurückkehre. Naja, und wenn es dann auch noch was mit Sport zu tun hat, dann bin ich zu Hause. Und dann ist es mir eigentlich auch egal, was dann wirklich im Speziellen auf uns wartet. Denn, tja, es ist ja, das kennen Sie ja von sich selber auch. Also wenn man sich mit einer Sache beschäftigt, auch wenn man da am Anfang meint, oh, das ist es nicht ganz, das mag ich nicht. In dem Moment, in dem man sich einfach länger fristig mit einer Sache beschäftigt, dann wächst sie einmal ins Herz. Also zumindest ist das meine Erfahrung. Ich glaube aber nicht, dass das eine exklusive Erfahrung ist. Das heißt, das ist so meine Einstellung. Es gibt Fächer, wie gesagt, da wird es schwierig und ansonsten rein ins Vergnügen und irgendwann passt es. Und das sage ich auch meiner Tochter immer, wenn es ums Essen geht. Einfach mal anfangen zu essen und gucken. Und von Nietzsche stammt übrigens der schöne Gedanke, man muss nur lange genug in eine Richtung zum Beispiel denken, und dann passt das schon, also sinngemäß. Das heißt, dranbleiben an der Sache, sich reinfuchsen und dann ist es auch gut.
Ja, wie Sie auch schon erwähnt haben, Sie haben ja auch Rhetorik studiert in Tübingen, haben ja auch dort promoviert, sind ja auch generell, man merkt es ja auch schon so, jemand, mit dem man gerne schnackt, beziehungsweise gerne sich austauscht. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie dann nach dem Rhetorikstudium gemerkt haben, Sie wollen jetzt an der Makromedia Studiendekan werden?
Naja, so war es natürlich nicht. Das ist jetzt ein Zeitraffer. Kann man machen, ist aber verfälscht das Ganze so ein bisschen. Also ich bin natürlich nicht an die Makromedia gekommen, um Studiendekan zu werden, sondern um einfach Lehre auszuüben und zu forschen. Und wenn man sich mal längerfristig, und das ist ja eine Dissertation und eine Promotion, wenn man sich jahrelang auf einem relativ hohem Niveau mit Forschung beschäftigt und forscht, das ist ja Dissertation, dann war für mich klar, das will ich jetzt eigentlich nicht mehr weglassen aus meinem Leben. Das heißt, für mich war klar, ich sollte irgendwie weiter forschen können, aber das auch verbinden mit meiner ganz praktischen Ausrichtung, die ich dann hatte mit Sport, Sportjournalismus und Sportmanagement. Und ja, dann kommt dann nur Hochschule in Frage, die da alles vereint. Und Gott sei Dank hat das bei der Makromedia dann gepasst. Aber wie gesagt, so Sachen wie Studiendekan, das kommt dann zu einem und dann macht man es gerne, ist aber zunächst natürlich nicht das Ziel gewesen, sondern es ging da mehr um Lehre, Forschung und Praxis in einem.
Das heißt, das kam dann sozusagen auch automatisch dann irgendwann mit der Zeit.
Das ist wie immer, man muss einfach seinen Job gut machen und dann kommen bisweilen weitere Sachen dazu. Und die kann man ja eben dann annehmen oder man lässt es. Ich bin immer froh, wenn ich noch was Neues kennenlerne, wenn ich was anderes zusätzlich mache. Das führt dann manchmal dazu, dass man zu spät nach Hause kommt und die kleine Tochter traurig ist. Da muss man wieder nachdenken, ob es nicht zu viel ist. Und trotzdem bin ich immer froh, wenn es mal wieder eine Horizonterweiterung gibt. Insofern.
Ja, Sie machen ja das ja nicht nur. Sie behalten ja noch ganz viele Bälle noch in der Luft, sind ja noch als Rhetoriktrainer aktiv, Kommunikationsberater, Moderator. Also Sie moderieren ja auch immer gerne mal ein paar Panels oder manche Sachen. Gibt's da, also wie packt man das? Also das ist eine Sache, die ich mich mal frage, wie schafft man das, so alles hier in dieser Zeit auch dann zu schaffen? Weil ich meine, so ein Tag hat ja auch nur 24 Stunden.
Ja gut, es geht ja auch oft nicht, es klappt ja auch oft nicht. Ich sag ja, komm dann heim und wollte eigentlich schon früher bei der Kleinen sein. Das ist ja dann doch, wenn man ein Kind hat, freut man sich natürlich auch, wenn man das manchmal sieht. Ich habe irgendwann beschlossen, das früher aufzustehen. Also das ist zum Beispiel echt eine richtige Maßnahme gewesen, weil ich habe erkannt, dass ich meine, während des Studiums war ich da sicher nicht der Held mit früh aufstehen. Da war früh für mich quasi damit frühzeitig aufstehen, damit die Geschäfte noch offen haben. Und das hat sich natürlich umgekehrt. Jetzt versuche ich relativ früh aufzustehen. Also das kann auch mal 5 sein oder 5:30. Und dann habe ich 2-3 Stunden Zeit für Sachen, die sonst, also diese 2-3 Stunden hätte ich ja sonst nicht. Und ich bin, das hat sich wirklich seit Ende meines Studiums verkehrt, ins Gegenteil. Ich kann vormittags besonders effektiv arbeiten und das lässt dann im Laufe des Tages nach. Das heißt jetzt nicht, dass der Podcast hier nicht gelingt, aber ich würde meine, ja, wirklich, wenn wir an einem Buch schreiben, wenn eine Publikation dran ist, wenn es wirklich darum geht, dass man 3 Stunden hochkonzentriert mal was macht, das geht bei mir vormittags leichter. Und es gibt ja nicht umsonst dann auch Tätigkeiten, die etwas anderen Charakter haben, auch Sport bisweilen oder eben mit der Tochter durch den Wald spazieren oder telefonieren oder Mails schreiben, das geht ja immer. Ich denke schon, dass es, man muss schon schauen, wann man am effektivsten ist. Und das ist bei mir wissenschaftlich, beruflich gesehen oft vormittags.
Okay, alles klar. Das heißt, das kann man auch als Tipp mitnehmen für die Zukunft, ne? Die wichtigsten Sachen früh vormittags auch machen und dann.
Tja, also ich kann das gar nicht, ich weiß nicht, ob das ein Tipp ist, denn ich habe mir mal es war eigentlich mehr ein Schaubild angeschaut, wann die so große, prominente Menschen, die wir so kennen, also Thomas Mann oder Einstein, so die ganz großen Köpfe, wann die was gemacht haben im Laufe ihres Tages. Und das war völlig unterschiedlich. Also es gab, ich glaube, Thomas Mann hat es so ähnlich gemacht wie ich. Gut, da kam natürlich ein bisschen mehr bei rum, aber bei ihm, aber von der Zeiteinteilung meine ich mich zu erinnern, dass Thomas Mann seine Romane und seine Texte vormittags geschrieben hat, sehr früh, und nachmittags dann andere Aufgaben, Gäste empfangen und so weiter. Also nicht dann auf der Couch gelegen und nichts mehr gemacht, aber etwas leichtere, einfachere Arbeit. Und umgekehrt, ich meine, auch bei Einstein, da ging es in nächtlichen Stunden heiß her mit Forschung und so. Also ich kann gar keinen Tipp geben, nur der Tipp, dass man sich das gut überlegt und schaut, wann man selber am fittesten ist. Und wenn man dann merkt, es fehlt Zeit, dann kann man sich da was freiräumen. Im Übrigen hilft es auch immer, viele Hobbys zu haben. Denn wenn man mal mehr Zeit braucht, dann lässt man einfach die Hobbys weg und hat auf einmal viel mehr Zeit. Das ist mir auch mal aufgefallen, als ich gerade auch während der Promotion, wenn man täglich 2 Stunden Sport macht und das dann mal weglässt, dann ist man natürlich deutlich besser aufgestellt zeitlich für seine Arbeit.
Verständlich, klar. Gut, Michel, Machst du weiter?
Ja, klar, gern. Also wie Julian ja vorhin schon gesagt hat, machen wir das Ganze ja über Teams wegen Social
Ja.
Distancing. Und das ja aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie. Und da war einfach unsere Frage, wie Sie jetzt die letzten 2 Semester mit Corona eben wahrgenommen haben, sowohl positiv als auch negativ, weil wir hatten schon Interviewgäste da, die auch etwas Positives draus ziehen konnten, dass sie zum Beispiel mehr bei der Familie sind, dass man sich vielleicht auch besser konzentrieren kann auf manche Dinge, dass man mehr Zeit hat, weil man nicht so viel rumfahren muss. Und da war die Frage, wie sehen Sie das denn?
Tja, es ist ja immer, also ich finde, man ist gut beraten, die Situation immer so zu nehmen, wie sie ist. Das heißt, ich könnte natürlich den ganzen Tag gegen ankämpfen, gegen das, was die Umstände. Das ist aber gar nicht, also mein Naturell ist es nicht. Das heißt, ich habe sofort versucht zu sehen, was da für Chancen drin verborgen liegen, in zum Beispiel Homeoffice, und stehe hier in meinem Zimmer und habe Scheinwerfer auf mich gerichtet und fühle mich hier wie im TV-Studio. Und das fand ich von Anfang an reizvoll, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar nie die TV-Karriere hinbekommen, aber es ist natürlich nicht schlecht, wenn es sich zu Hause so ein bisschen anfühlt, wie in einem TV-Studio. Also zum Beispiel auf dem Level habe ich festgestellt, dass ich mit dieser hybriden Lehre oder dem Blended Learning und mit Teams und Zoom zu Hause überhaupt kein Problem habe. Das führt da zwangsläufig zu Themen, die dann aufploppen. Also natürlich hat man weniger direkten Draht zu den Kollegen, Kolleginnen, zu den Vorgesetzten und zu den Studenten vor allem. Also da fehlt natürlich schon dieses, wissen Sie ja selber, ne? Also man verliert so ein bisschen das Gefühl für Menschen, wenn man sie immer nur noch am Bildschirm sieht. Und das sind ja oft Kleinigkeiten. Also ich meine, warum sind einem Menschen zum Beispiel sympathisch, wenn man sie kennenlernt, direkt, live, gegenwärtig? Das liegt ja oft, das kann man ja argumentativ gar nicht genau sagen, ne? Runterbrechen lässt sich es natürlich, dann sagt man, ja, hat mir eingeläutet und so, was er gesagt hat, aber in Wirklichkeit sind es ja eher so Sachen, wie hat jemand einem die Hände gegeben, wie hat er sich bewegt, wie hat er im Raum sich bewegt, gelächelt. Das sind ja oft unterschwelligste Faktoren, und ich glaube, diese Unterschwelligkeit lässt sich online kaum noch vermitteln. Das heißt, ich glaube, auf dieser Ebene fehlt viel, fehlt auch mir viel, wird fast allen fehlen, einfach diese persönlichen Kontakte, die eben einem über Menschen viel mehr durch Kleinigkeiten verraten. Kleinigkeiten, die man hier im TV-Studio, wenngleich, wie gesagt, es mir total viel Spaß macht, nicht mitbekommt oder nicht generiert bekommt. Das heißt, es hat rational gesehen, klar, total viele Nachteile, wenn man nicht mehr rauskommt oder nicht mehr zu seinem Arbeitsplatz kommt oder keine Vorlesung mehr direkt vor Studierenden hält. Und andererseits ist es ja wie, da komme ich wieder zum Sport zurück, wenn man einen Marathon läuft, weiß man ja auch, dass es irgendwann vorbei ist und man im Ziel ist und wieder Pasta essen kann. Da muss man sich einfach mal ein bisschen quälen, und dann macht es auch Spaß. Also das hat alles Vor- und Nachteile. Ich könnte noch viele Vorteile aufzählen. Klar, hatte ich ein bisschen mehr Zeit, mit meiner Tochter zu spielen, und die hat sich auch gefreut. Das sind unbezahlbare Tage, die ich da mehr hatte mit ihr. Ja, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, dass man quasi das möglicherweise Gute und Förderliche und Effektive und Bessere in den Dingen sieht. Das ist zwar auch eine Denkleistung, aber wenn man das macht, dann geht es einem ja natürlich am Ende besser. Heißt ja nicht, dass man nicht alles kritisch auch sehen kann und sollte, aber in der Summe vielleicht etwas mehr zu versuchen, die positiven Sachen herauszuziehen, meine ich. Das wäre vielleicht ein Tipp, weil Sie ja vorhin einen wollten.
Ja, also ich sehe es genauso, vielleicht einfach aus solchen Krisensituationen eher das Positive schöpfen. Natürlich ist
Ja.
es manchmal nicht möglich, aber eben auch zu gucken, wie kann ich meinen Alltag umstrukturieren, wie kann ich das Ganze bewältigen und wie kann ich vielleicht auch dafür sorgen, dass ich für manche Dinge mehr Zeit habe als vorher, weil natürlich auch andere Dinge da wegfallen.
Das wäre ja auch das, was unter fit eigentlich bezeichnet, also gemeint ist, also angepasst, also nicht schnell am besten springen können, was man oft mit fit verwechselt. In Wirklichkeit heißt es ja angepasst. Und wer sich jetzt anpasst, ist natürlich besser beraten.
Ja, auf jeden Fall. Dazu hat auch ein Studierender was gesagt, der eben seinen Tag anders jetzt durchstrukturiert hat und dadurch eben viel besser arbeiten kann im Endeffekt. Aber wenn man das halt vernachlässigt, dann bringt es halt auch nicht viel. Dann lebt man so in den Tag hinein und dann verstreicht die Zeit, die man eigentlich hat, beim Nichtstun sozusagen.
Ja, ja, wobei auch Nichtstun bisweilen tolle Erkenntnisse bringen kann. Also man sollte sich nicht zu sehr strukturieren, sondern vielleicht auch gerade mal den Mut haben, also im Einklang mit effektiven Handeln auch mal die Beine oder wie sagt man, einfach die Neune gerade sein lassen. Jetzt verballhorn ich auch die ganzen Redewendungen. Gut, aber ja, also auch mal den Mut zum Lässigsein und zum Nichtstun
und zum Chillen.
Zum Chillen, ja. Also gezielt chillen ist auch eine Kompetenz.
Ja, muss man auch erstmal lernen. Das ist ein Skill, ja, das stimmt.
Ja.
Genau, ich habe tatsächlich noch eine letzte Frage an Sie, für den ersten Teil sozusagen. Und zwar bietet ja die Makromedia so gewisse Talent-Camps an. So Schnuppertage, wo potenzielle Studierende, Interessenten eben mal in Vorträge reinschauen können. Und ich erinnere mich, neulich war erst ein Talent Camp. Ja. Und da habe ich, obwohl ich ja schon in der Makromedia bin, in ihren Workshop mal reingeschnuppert sozusagen.
Au.
Und da haben sie erzählt, das war ganz spannend, ich bin eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, dass eben nicht jeder Sportler zu jeder Marke passt. Und es auch sein kann, dass er negative Auswirkungen haben kann. Und deswegen, weil ich es einfach so spannend fand, wollte ich Sie fragen, ob Sie vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen könnten. Damals haben Sie das Beispiel, ich glaube, Fanny Frisch und Bastian Schweinsteiger, ich weiß gar nicht. Heißt er Bastian oder Sebastian?
Bastian.
Okay, I'm sorry.
Da wird er ziemlich genervt, wenn das nicht passt mit dem Bastian.
Zum Glück hat er mich nicht gehört. Deswegen mit dem Herrn Bastian Schweinsteiger, und ich fand das sehr spannend, vielleicht wollen Sie da zwei, drei Sätze zu sagen, so als kleinen Einblick, was denn überhaupt ein Sportmanagement-Dozierender eigentlich so erzählt den ganzen Tag.
Ja, so als Teil, als Pass pro Toto gerne, ja. Also ich meine mich zu erinnern, wir haben damals, zumindest tauchte da während dieses Vortrags die Frage im Chat auf, ob Chips und Sport, das war quasi die Meta-Frage, überhaupt zusammenpassen. Also kann ein Sportler für diese ungesunden, mit Kohlenhydraten voll gepumpten Chips Werbung machen, ob das passt? Und ich meine, ja, ne, so war es doch. Und dann haben wir gemeinsam sozusagen ein bisschen überlegt, ob das geht. Und ich habe die These vertreten, dass das war ja auch in Anlehnung an die derzeitige Forschungslage, dass das durchaus passt. Also, denn wir haben jetzt sozusagen, da gibt es dieses Produkt, dieser Fit zwischen Produkt und Testimonial, der, darum geht es ja, also passt das Produkt und der Sportlerin, die Sportlerin zusammen. Und wir haben es am Schluss runtergebrochen auf die Frage, ist es eigentlich jemand, dem wir glauben, dem wir einfach etwas abnehmen? Also ist es ein Kumpeltyp von nebenan? Und ich glaube, in dem Moment, in dem man, so wie Bastian Schweinsteiger einer ist oder auch zumindest war, aber auch noch ist, oder Thomas Müller, das sind ja schon Leute, mit denen man am Ende auch gerne mal einfach da sitzen würde und Bier trinken. So ein echter Kumpeltyp. Mhm. Und das können Sie ja auch aus Ihrem eigenen Privatleben so vermutlich bestätigen. Wenn Ihnen ein Freund sagt, du, das würde ich mal probieren, schau dir mal die Serie an, dann ist das natürlich eine ideale Voraussetzung für dafür, dass es wirkt, dass es überzeugend wirkt. Und das heißt, die Glaubwürdigkeit geht hier über allem. Und ob dann das Produkt wirklich zum Akteur passt, das ist die Frage, die sich dann ableitet, die halte ich aber für viel, also die ist dann schneller gegeben als die erste Frage. Also ist jemand wirklich glaubwürdig? Und deswegen ist es, ja, sollte man als Sportlerin oder Sportler, aber auch als andere, ja, als Testimonial immer sehr daran, darauf achten, dass man eine integre, glaubwürdige, sympathische und angenehme Person ist, und dann kommen die Sponsoren von selber. Und dass das dann wirkt, ist hinlänglich untersucht, bewiesen worden. Also Werbung wirkt genau dann am besten, wenn wir noch ein sympathisches Gesicht haben, ein bekanntes Gesicht, ein bekanntes, sympathisches Gesicht im Einklang. Dann ist das natürlich, ja, sonst würde es die Werbung ja auch nicht machen, ne? Also da Sportler zu den bekanntesten Akteuren der Gesellschaft gehören, wir haben natürlich noch Politiker, aber Politiker eignen sich in vielerlei Hinsicht vielleicht nicht so gut für Chips-Werbung. Und dann gibt es noch Schauspieler, aber Sportler gehören natürlich zu den entscheidenden Prominenten, die natürlich dafür gern genommen werden. Sport hat selber auch noch in aller Regel ein gutes Image, zumindest die entscheidenden Sportarten, über die wir hier jetzt auch schon gesprochen haben, zum Beispiel eben Fußball, das kann sich auch immer ändern, aber aktuell sind Fußballer, Fußballerinnen, wobei eher Fußballer, bei Frauen sind zum Beispiel im Tennis sehr beliebt, das ist eine der beliebtesten Sportarten, was Frauensport betrifft. Da ist die Werbung natürlich immer mittendrin und hocheffektiv.
Ja, vielen Dank für diesen kurzen Einblick, so was man bei uns so im Sportmanagement eben lernen kann. Wahrscheinlich auch im Sportjournalismus. Ich denke mal, dass sie da auch vertreten sind in manchen Fächern. Und ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal direkt zur Fragezeit. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Der Julian und ich werden Ihnen 10 Fragen stellen. Eine Entweder-Oder-Frage oder einfach ein kleiner Satz, den Sie ergänzen, etc. Und Sie sollten dann so spontan und präzise wie möglich antworten. Rückfragen sind nicht erlaubt. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach direkt.
Okay.
Genau, sind Sie bereit? Also ich starte mit den ersten 5 und dann macht Michelle die letzten. Sind Sie bereit, Herr Heil?
Ich weiß es nicht, weiß nicht, was auf mich zukommt.
Ja, wie gesagt, haben Sie keine Angst. Einfach spontan darauf antworten. Gut. Wenn Sie sich für eine Sportart entscheiden müssten, welche wäre es?
Leichtathletik.
Oliver Kahn oder Manuel Neuer?
Manuel Neuer.
Mario Basler oder Stefan Effenberg?
Ich meine, mich zu erinnern, dass Stefan Effenberg 2001 die Champions League gewonnen hat, da war von Basler irgendwie nichts mehr zu hören. Also insofern Effenberg.
Okay. Ja, auch Thema Champions League. Apropos Champions League, wer gewinnt denn dieses Jahr die Champions League?
Tja, ich befürchte, die Bayern sind in einem Tief und deswegen wären es wahrscheinlich, wird es wieder der Klopp holen, was ja auch schön ist mit seinen Liverpoolern.
Von einer Skala von 1 bis 10, wie gut aussehend finden Sie sich eigentlich?
Das habe ich wirklich noch nie überlegt. Ich würde mal, Ziel wäre, nicht ganz unten zu landen und dann ist Luft nach oben und dann kann man ja auch an sich arbeiten. Man kann sich auch optimieren. Also ich hoffe 5 und um die 5 herum.
Also 5 und aufwärts, sagen wir mal so, ne? Gut.
Perfekt.
Deswegen habe ich ja auch die Scheinwerfer hier aufgebaut, damit das alles etwas in einem besseren Licht erscheint.
Das macht was her, das stimmt. Machen wir weiter mit der Michelle.
Genau, ich mache weiter. Mit welchem weiblichen Promi würden Sie gerne mal im Aufzug stecken bleiben?
Naja, wenn wir über... Wir sind ja jetzt hier im Thema Sport. Da überlege ich gerade, weil wir gerade über Sportlerinnen gesprochen haben, dann würde ich sagen, mit Lindsay Vonn, die hat sicherlich als... Sie ist ja mit die... Oder mit Abstand die erfolgreichste Skisportlerin. Und charmant war sie schon immer, spricht auch Deutsch und damit würde ich sagen Lindsay Vonn.
Ihr Lieblingsmusiker bzw. Musikerin?
Tja, hängt vom Instrument ab, aber aktuell, ja gut, ich bin ja von Haus aus Pianist, habe viel Klavier gespielt, lange Klavier gespielt, aber das wäre jetzt vielleicht zu nah. In Stuttgart dirigiert ein unglaublich begeisternder Dirigent das Sinfonieorchester, der heißt Kurenzis, also ein griechisch-russischer Dirigent, der mit einem unglaublichen Charme und wahnsinnig viel Ausstrahlung auch ziemlich viel Workshops gibt, und da muss man nur einfach mal auf YouTube suchen und wird verstehen, was ich meine. Da bin ich zurzeit häufig.
Ihre Top 3 Podcasts?
Verbrechen von Zeit ist einer. Ich bin bei der Zeit gibt es auch noch, lass mich mal überlegen, wie heißen denn die ganzen Podcasts? Können Sie mir zwei nennen, dann haben wir drei zusammen.
Der von Christoph Arment, meinen Sie?
Nee, den kenne ich nicht.
Den nicht? Gut. Okay, den kann ich empfehlen, der ist echt gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt gerade mit dem Namen, aber der ist von Christoph Arment, also der ist ja der Redakteur von vom Zeitmagazin.
Okay, genau. Sehr gut, muss ich mir merken. Dann nehmen wir den, dann haben wir schon zwei und jetzt noch Frau Habich.
Unserer. Was?
Genau, wie heißt denn der?
Makromedia Podcast.
So, den nehmen wir, dann haben wir drei.
Perfekt. Brille oder Kontaktlinsen?
Kontaktlinsen. Was jetzt unglaubwürdig aussieht, weil ich eine Brille auf habe, aber in aller Regel freue ich mich, wenn ich Linsen anziehen kann.
Eine Runde Basketball mit Barack Obama oder ein Glas Wein mit Tobias Beck?
Mit wem?
Tobias Beck?
Ja, Obama kenne ich.
Als Rhetoriker habe ich gedacht, oder beziehungsweise wir haben gedacht, dass sie den kennen.
Dass sie den kennen. Den kennt ja,
was
ich.
Was macht denn der?
Der ist bei Gedankentanken und so.
Echt?
Kennen, okay. Kennen Sie das Modell von dem Wal und der Eule und dem Hai und dem
Delfin?
Ja, ich sehe schon, das kennen sind Sie? Natürlich, ja, nee, kenne ich nicht.
Also so Modelle von Menschentypen, die halt aufeinandertreffen, wie die miteinander sich verbinden können etc. Und das hat der Tobias Beck eben, der hat da Tests für gemacht, und das ist eben Speaker bei Gedankentanken und ein sehr sympathischer Typ, können Sie sich mal auf YouTube angucken. Also der macht das mit sehr viel Witz und Charme.
Okay.
Und ja, also cooler Typ.
Ja, wir können,
gut, dann müssen
ja,
wir was anderes ausdenken.
Wir können
ausdenken,
Tobias Beck austauschen. Wir tauschen den aus mit, wen kennen Sie als Rhetoriker? Cicero.
Aristoteles.
Aristoteles.
Cicero.
Fragen Sie mal bei dem an. Weiß nicht, ob er auf Instagram ist.
Ja, ich schaue.
Er wäre es natürlich. Er wäre es. Und, und dann wäre ich, ja. Nee, natürlich lernt man in der Rhetorik auch etwas. Man taucht nicht nur in die Antike ab, aber klar. Da auf der Antike und auf Quintilian, Cicero, Aristoteles, da baut vieles auf. Aber ich erkenne an, dass hier offenbar eine kleine Lücke vorhanden ist. Die werde ich unbedingt schließen nach diesem Podcast.
Supi, das waren tatsächlich auch schon die 10 Fragen. So schnell war es.
Okay.
Kurz und schmerzlos, würde ich sagen. Haben Sie sich viel zu viel Stress am Anfang gemacht? Viel zu besorgt waren Sie? Oder war es jetzt so schlimm?
Ich?
Ja, Sie.
Ja, ich habe ich jetzt einen besorgten Eindruck gemacht.
Nee, aber das Witzige ist, dass die meisten vor dem Podcast oder beziehungsweise vor dem Interview immer so Angst haben, dass wir so fiese Fragen stellen und vor allem eben vor der Fragezeit, dass wir so richtig böse sind. Aber wir sind eigentlich immer ganz human.
Nein, ich habe überhaupt keine Bedenken gehabt. Ich kenne sie beide. Und das ist ja das, was ich vorhin meinte. Bastian Schweinsteiger, nehme ich Chips ab. Wenn Sie beide mit mir einen Podcast machen wollen, dann nehme ich Ihnen das auch ab. Und glaube auch nicht, dass Sie mich da in die Pfanne hauen wollen, wenngleich Sie mit dem Herr Beck um die Ecke kamen, den ich nicht kenne. Aber das dürfen Sie auch. Ich hätte ja auch so tun können, als würde ich ihn kennen. Aber ist ja auch mal gut, wenn man noch was dazulernt. Und Herr Hofner kenne ich ja auch schon von vom Bierpong.
Ja, genau.
Und ja.
Da war ich
und
auch da.
Da weiß ich, ich weiß zwar, er will mir noch eins auswischen, weil er kläglich verloren hat damals, aber ich habe vermutet, dass das jetzt nicht in diesem Podcast sein wird.
Nee, das wollte ich auch eigentlich gar nicht erwähnen.
Irgendwann, wenn wir wieder Bierpong spielen.
Nee, ich fühle mich auch mittlerweile...
Ja, Michelle? Vor allem muss man auch dazu sagen, es war ganz witzig, ich war ja auch dabei, dass sie ja mit einem weiteren Studierenden gespielt haben,
ja,
der
ja
davor noch nie Bierpong gespielt hat. Das war nämlich der Marco, falls du dich erinnerst, Julian.
Ja, ich weiß es.
Ja.
Und tatsächlich, ja, haben sie uns dann fertig gemacht.
Ja, da schmieren sie mir aber auch noch bis heute aufs Brot. Ne? Ich fühle mich ein bisschen so wie Borussia Dortmund, die ja damals noch das 4-4 kassiert haben gegen Schalke. Bis heute fühle ich mich da echt ein bisschen schlecht.
Das ist auch im Grunde passiert. Nicht gut von mir, weil wir haben gewonnen und wer gewinnt, muss einfach ruhig sein. Und also man kann auch unfair verlieren im Sinne von, dass man dann... Ne? Und das macht mich eigentlich total unsympathisch, dass ich Ihnen das jedes Mal noch erzähle. Aber das, Spaß muss auch sein.
Aber Sie wissen es ja auch, ich sage es ja auch immer wieder, ne? Selbst die größten Sportler haben mal verloren. Selbst ein Tom Brady hat mal einen Super Bowl verloren oder... LeBron James.
Ja.
Oder deswegen. Julian Rufner und Michelle Havig ein Bierpunkt-Turnier, ne?
Ja. Deswegen.
Ja, es geht darum, dass sie aus der Niederlage die richtigen Schlüsse ziehen. Und das erwarte ich auch von ihnen. Und sollten wir eines Tages wieder Bierpunkt spielen können, muss dann natürlich trotzdem auch eine Steigerung her.
Das können wir gerne machen, das versprechen wir.
Wir haben so viel Freizeit, wir üben nichts anderes.
Gut. Alles klar, dann. Ja, hallo, dann ja, vielen Dank fürs Interview.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Gerne, klasse Sache. Das freut mich, dass Sie sowas machen. Ich muss den Podcast mir dann natürlich umgehend anhören und ist eine tolle Sache. Also vielen Dank für dieses Engagement und schönen Abend.
Gleichfalls, Dankeschön.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.